ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. Nach einer kurzen Pfingstpause steht er jetzt wieder zu meiner Linken, Alfred Maidon. Hi.
Ja, stehe ich wirklich links, ja.
Ja, von mir gesehen, die Zuschauer sind jetzt andersrum, aber gut. Jetzt stehst du mir frontal gegenüber. Schön, dass du da bist. Wir sprechen über den Bitcoin gleich mal zu Beginn. Was ich gar nicht wusste, ich habe es bei dir gelesen im Newsletter, dass die Australier bis jetzt quasi fast den ETF gar nicht handeln konnten oder allgemein ETFs nicht handeln konnten auf dem Bitcoin, aber jetzt offenbar schon.
Ja, jetzt haben die Australier auch ihren eigenen ETF. Ich glaube, einen gibt es. Und man erwartet so ein Volumen von etwa 4 Milliarden Dollar. Das ist jetzt nicht so viel, aber immerhin wieder ein Nachfrager mehr nach dem Bitcoin.
Reiht sich ein in die Zu- und Abflüsse, in die Zuflüsse von Töchtern erstmal vor allem. Da hast du uns auch eine Grafik mitgebracht. Die Geschichte haben wir uns schon öfter angeguckt, aber jetzt ist es sehr bezeichnend.
Genau, das ist wirklich erstaunlich, was da gestern passiert ist. Wir hatten gestern auf einmal, nachdem ja ohnehin schon die letzten beiden Wochen wir Zuflüsse hatten, immer so im Bereich 200 Millionen, 300 Millionen waren es gestern dann auf einmal fast 900 Millionen Mittelzufluss. Und sogar der Grayscale-Fonds, der ja sehr teuer ist und bei dem extrem Mittel abgeflossen sind, seitdem es die anderen ETFs gibt, sogar der hat gestern, glaube ich, fast 30 Millionen Dollar Zufluss gehabt. Und ja, das zeigt so ein bisschen, dass die Nachfrage konstant anhält, und zwar nicht nur aus dem privaten Sektor, sondern mehr und mehr auch aus dem institutionellen Bereich. Viele Hedgefonds sind dabei, Vermögensverwalter, Family Offices, die jetzt alle in den Bitcoin strömen. Und das könnte schon so eine Signalwirkung haben, denn nach diesen konstanten Mittelzuflüssen jetzt nochmal so ein Peak nach oben, da könnten jetzt einige, die vorhaben, den Bitcoin zu kaufen, aber es noch nicht getan haben, jetzt, ich will nicht sagen Panik bekommen, aber zumindest unter Zugzwang kommen, jetzt noch einzusteigen. Denn, wenn wir nochmal den Preis anschauen, wir sind wieder über 70.000, wir sind jetzt gerade so bei 71 und das Allzeithoch ist nicht mehr weit. Wir waren in der Spitze, glaube ich, mal bei 73.700. Und ja, das ist nicht mehr weit. Und tatsächlich, wenn das hier oben rausgeht, dann sind wir nach oben hin frei. Die nächsten Kursziele, da gibt es ja unterschiedliche, die reichen so von 100.000 bis zu 2,5 Millionen, je nachdem, wer das gesagt hat. Also da ist noch viel Luft nach oben und das sieht man auch hier. Und das ist eine sehr interessante Grafik, finde ich. Das ist das weltweite Anlagevermögen. Insgesamt sind 900 Billionen Dollar. Und davon steckt natürlich ein Großteil in Immobilien, ein Großteil in Anleihen. Das sind die beiden größten Blöcke. Das hier ist Cash. Dann haben wir hier Aktien mit etwas über 100 Billionen. Dann kommen Autos und andere Sammelgegenstände wie Uhren etc. Dann das Lila, das ist Kunst. Immerhin 18 Billionen und 16 Billionen stecken in Gold. Und beim Bitcoin ist es nur eine. Und das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Der Kasten wird sicherlich nicht so groß werden, aber zumindest Gold kann man erreichen. Und da kann man schon sehen, dass das noch, dass da noch wirklich viel Luft nach oben ist.
Potenzial ist. Du setzt ja schon seit langem in deinem Maidon Report auf immer wieder neue Produkte, Mini-Futures auf dem Bitcoin. Genau. Wir sehen auch mal ein Beispiel.
Genau, einen habe ich ja relativ, den lasse ich auch drin. Das ist die 500% Bitcoin-Spekulation. Die habe ich gestartet im Januar. Mhm. Da sind wir jetzt bei, hier steht noch 286, aktuell sind wir so bei 315% im Plus. Und ja, da ist noch einiges an, auch hier noch an Luft nach oben. Und ich habe gerade heute nochmal einen neuen Bitcoin Mini Future Miner Report empfohlen, weil ich davon ausgehe, dass wir eventuell sogar heute noch, wenn nicht dann in den nächsten Tagen, das Allzeithoch nach oben rausnehmen. Weil, wie gesagt, so langsam, diejenigen, die vielleicht gehofft haben, sie könnten nochmal günstiger an den Bitcoin kommen, es gab die Möglichkeit hier nochmal bei 60.000 Anfang Mai, aber die werden jetzt sehen, das wird jetzt vielleicht doch ein bisschen eng. Und wenn man den Bitcoin haben will, dann muss man...
Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. So FOMO macht sich hier langsam breit.
Absolut. Es ist ja auch berechtigt, wenn man die Grafik mit den Zuflüssen sieht, wenn das in dem Maß weitergeht. So viele Bitcoins, am Tag werden Bitcoins gemeint im Gegenwert von, ich glaube, 30, 40 Millionen Dollar nur noch. Und wenn dann 900 Millionen Nachfrage kommt, dann ist das schon sehr erheblich. Und wird den Preis bewegen, geht beim Bitcoin weniger darum, ob er steigt, sondern es geht eigentlich nur die Frage zu beantworten, wie schnell das geht und wie weit.
Jetzt kann man natürlich selber in Bitcoin investieren oder man kann auf Produkte setzen, die du zum Beispiel in deinem Report vorstellst.
Genau.
Oder man setzt, wenn man auf eine klassische Aktie setzen möchte, vielleicht auf die Bitcoin Group.
Genau, das kann man auch machen, denn die Bitcoin Group besteht zum großen Teil aus Kryptowährungsbeständen, vorrangig Bitcoin und auch noch ein bisschen Ethereum. Ich glaube, man hat noch ein paar andere Kryptos, aber das sind so die beiden größten Blöcke, die im Moment einen Gegenwert ausmachen von so ungefähr 58 Euro pro Aktie. Die Aktie steht etwas höher bei 63,70 Euro, aber Bitcoin Group hat ja auch noch ein Kerngeschäft, die Krypto-Plattform Bitcoin.de, die natürlich auch profitiert von dem steigenden Bitcoin-Kurs, denn es wird logischerweise auch wieder mehr gehandelt an Kryptos. Und diese Kryptobörse ist eigentlich kaum berücksichtigt im Wert, wie man sieht. Und eigentlich müsste man den operativen Geschäftsteil noch mit ungefähr 30 Euro pro Aktie bewerten. Also ein fairer Kurs wäre eher im Bereich 90 und zwar jetzt eigentlich schon. Wir sind aber erst bei 63. Und was man auch wissen muss, ich habe es letztes Mal, glaube ich, dabei gehabt, wir waren ja mal, als der Bitcoin letztes Mal bei 69.000 war im Hoch, das war 2021, glaube ich, 21. Da war die Bitcoin Group schon bei 80 Euro und mindestens da müsste sie eigentlich wieder hingehen, zumal, wie gesagt, wir sind jetzt beim Bitcoin sogar noch höher als damals. Also man sieht es auch, die Aktie ist auch nach oben jetzt raus. Und ja, ist jetzt auch ähnlich frei, wie der Bitcoin dann bald sein wird.
To the moon. Da kommen wir auch noch gleich später dazu, zu diesen Meme-Werten, die immer zum Mond steigen. Vorher schauen wir auf Nvidia. Aktiensplit wird morgen durchgeführt, morgen nachbörslich.
Genau.
Wird das neue Käufer anlocken, wenn die Aktie dann optisch günstiger erscheint?
Ja, ja. Aber es ist ja im Moment auch so, dass man bei vielen Brokern auch schon Stücke kaufen kann, also prozentuale Anteile an einer Aktie. Es hat jetzt vielleicht nicht mehr so den Effekt, den es vor einigen Jahren noch hatte oder vor 10 oder 20 Jahren. Aber natürlich, klar, optisch günstiger Kurs, das lockt natürlich an. Aber der große Moment war eigentlich, als der Aktiensplit angekündigt worden ist. Insoweit hätte sich das in Grenzen halten, glaube ich, der Effekt. Aber nichtsdestotrotz, Nvidia strotzt vor guten Nachrichten. Man hat die Frequenz oder will die Frequenz neuer Chips erhöhen vom 2-Jahres-Rhythmus auf den 1-Jahres-Rhythmus. Die Chips, die neuen, werden auch nicht gerade billiger, sondern deutlich teurer. Man will auch ganze Racks verkaufen, die dann noch teurer sind. Also Nvidia wächst, die Nachfrage ist ohnehin gigantisch groß, aber jetzt schnellerer Rhythmus, höhere Preise. Ja, das spricht eigentlich wenig dagegen, dass die Aktie sich weiter positiv entwickelt. Auch wenn natürlich letztes Jahr 240%. Dieses Jahr erst 130, da ist ja noch Platz.
Wir haben erst Mai, wollte ich sagen, wir haben erst Juni, also das ist nur das halbe Jahr rum.
Aber es ist schon bemerkenswert, muss man wirklich sagen. Aber auch absolut gerechtfertigt, dieser Anstieg. Und wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dass sich das fortsetzt.
Ja. Dann gucken wir mal auf die Konkurrenz von Intel sozusagen. Wie ist die positioniert?
Ja, Intel, wie man sieht, scheint ja irgendwas nicht zu passen. Intel ist keine Konkurrenz. Natürlich will man Konkurrent werden, aber gerade Intel tut sich unheimlich schwer im Bereich der Server-Chips. Da sind andere doch, auch gerade AMD, sehen wir gleich noch auf einer schönen Grafik, wie sich das Ganze entwickelt hat. Intel hat jetzt gestern einen neuen Chip vorgestellt, mit dem man ordentlich aufholen will. Ob das gelingt, hier sieht man es nämlich mal. Das ist der Umsatz mit Data-Center-Chips. Das ist Nvidia 22 mit 61% gewachsen, 23 mit 170% gewachsen. Das ist AMD, Wachstum 22, 83%, letztes Jahr geschrumpft. Das ist auch schon kein gutes Zeichen. Und Intel schrumpft die letzten beiden Jahre. Und das in einem Bereich, der absolut boomt. Da läuft wirklich irgendwas schief. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, den Vorsprung, den Nvidia hat technologisch und auch vom Personal, den kann man eigentlich gar nicht aufholen, weil Nvidia auch nicht stehen bleibt. Nvidia ist immer zwei Schritte voraus und die anderen versuchen nachzuziehen. Und ich glaube, es wird unheimlich schwer für Intel, gerade für Intel, da in diesen Markt vernünftig reinzukommen. Und die einzige Chance ist eigentlich nur da, wenn Nvidia so viel Nachfrage hat, dass man sie nicht bedienen kann und dann die Kunden notgedrungen ausweichen müssen auf Produkte von AMD oder Intel.
Gut, das heißt, du rechnest auch nicht mit einer schnellen Erholung. Nee, Bodenbildung sieht ja momentan ein bisschen
aus. Es sieht so aus, als wenn die 30 ist hier so wie so eine Wand nach unten. Aber auf der anderen Seite, wenn es da durchgeht. Und man muss ja auch mal sagen, wir haben ja jetzt ja keine schlechte Börsenphase, gerade für Tech-Werte. Und wenn dann ein Tech-Wert so gegen den Markt underperformt, dann hat das schon irgendeine Aussagekraft.
Dann schauen wir auf zwei Elektromobilitätswerte, wobei beim ersten kann man ja auch wieder sagen, eigentlich ja doch eine KI-Firma irgendwo irgendwie. Das Thema hatten wir ja schon öfter. Es gab Verkaufszahlen für den Mai in China oder aus China und da sah es nicht so gut aus für Tesla.
Ja, das Problem ist tatsächlich, im Autobereich ist es, ich will nicht sagen ein verlorenes Jahr, aber das Model Y und das Model 3 sowieso, aber das Model Y stößt jetzt auch an seine Grenzen. Irgendwann lassen sich die Verkäufe eben nicht weiter steigen. Irgendwann ist der Markt auch zumindest zum Teil gesättigt. Die Zahlen überraschen jetzt auch niemanden, dass da kein Wachstum mehr ist im Moment. Man muss eben anders wachsen und vielleicht nochmal ganz kurz die Verbindung zu Nvidia. Elon Musk hat, ich glaube, gestern getwittert, dass man für 3 bis 4 Milliarden Dollar noch in diesem Jahr bei Nvidia Chips kaufen wird, um sein KI-Projekt im Bereich FSD, also selbstfahrendes, autonomes Fahren, voranzutreiben, auszubauen. Und das ist eigentlich die große Fantasie, die in Tesla steckt, diese KI-Geschichte, vor allen Dingen das autonome Fahren. Und da bin ich guter Dinge, dass man das auf die Beine bekommt. Es läuft ja schon sehr gut. Die Amerikaner können ja für 99 Dollar im Monat sich da freischalten. Ja, und das ist die große Fantasie. Die Frage ist nur, wann die in die Aktie dann auch reinkommt. Zumindest haben wir eine Stabilisierung in den letzten Monaten gesehen, nachdem es ja doch lange Zeit bergab ging. Klar, 8.8. ist ein Thema, da wird das Robotaxi vorgestellt. Für mich ist das so ein Bereich, wo man Tesla wunderschön einsammeln kann, um dann irgendwann das volle KI-Potenzial auch am Kurs miterleben zu können.
Schön gesagt. BYD, da gab es auch die logischerweise Zahlen für den Mai. Und da gab es allerdings wieder mal, die Rekorde waren es glaube ich nicht, aber es lief sehr, sehr gut.
Nein, das war fast ein Rekord. Vielleicht können wir uns direkt mal anschauen, die Zahlen. Das waren, das sieht man die einzelnen Monate. Ja, schon da. Da sieht man mal, wir hatten diesen massiven Einbruch zu Jahresbeginn, was auch an dem Neujahrsfest lag. Aber jetzt sind wir wieder auf Rekordniveau, fast auf Rekordniveau. Das waren jetzt die zweitbesten Zahlen. Ich glaube, etwas über 330.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge. Ja, fast die 340.000 erreicht, die man im Dezember hatte. Aber man sieht es ja auch hier, immer das Jahr hat sich immer gesteigert. Und so wird es auch dieses Jahr sein, dass die Zahlen sehr wahrscheinlich noch weiter anwachsen werden. Ohnehin, der Automarkt in China brummt wie verrückt. Also auch die anderen haben deutliche Zuwächse. BYD hat, glaube ich, 38% mehr Autos verkauft als im Mai des Vorjahres und insoweit.
Und das sind immer noch die Hybriden, da lief es auch besonders
genau.
Gut.
Und das ist nämlich erstaunlich, dass die Plug-in-Hybride auf ein neues Rekordhoch gestiegen sind, während die Elektroautos, ja, sind zwar auch gewachsen, aber längst nicht so stark. Die Chinesen haben offensichtlich doch den Plug-in-Hybrid, ich will nicht sagen wiederentdeckt, der war ja nie weg. Aber sie mögen halt den Plug-in-Hybrid, weil die Autos in China haben in der Regel auch höhere Reichweiten. Das geht dann bis zu 200 Kilometer, die man elektrisch fahren kann. Und da ist BYD hervorragend aufgestellt. Und man hat jetzt gerade vor einer guten Woche die fünfte Generation des Hybridantriebs vorgestellt mit wirklich beeindruckenden Leistungsdaten. Der Benziner, der in diesem Hybrid steckt, verbraucht ohne Elektrounterstützung nur 2,9 Liter. Auf 100 Kilometer. Die Reichweite wird angegeben insgesamt mit 2100 Kilometer. Das müssen wir wissen, der China-Standard, der ist sehr optimistisch. Also real kommt man dann vielleicht auf 1400, 1500 Kilometer. Aber selbst das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also BYD ist nicht mehr in Sachen Elektroauto wirklich perfekt unterwegs und technologisch führend, sondern auch in Sachen Plug-in-Hybrid und ja,
und wir jetzt gucken auf die Wachstumszahlen, die du gerade schon angesprochen hast, 38%
hier. Mal, also der chinesische Markt ist gewachsen im Mai so etwas über 30%, wie bei die 38% Zuwachs. Und hier sehen wir die Konkurrenz, auch starke Zuwächse, 24%, NIO sogar 233%. Das lag daran, dass man im Mai des Vorjahres einen Modellwechsel hatte und deswegen extrem wenig verkauft hat. Und auch Xiaopeng mit 35% plus. Aber man sieht, wenn man mal NIO rausnimmt vom Wachstum her, obwohl wie bei die natürlich viel größer aufgestellt ist, ist das Wachstum sogar stärker als das der Konkurrenz. Und das zeigt eigentlich, wie dominant BYD ist. Und das zeigt auch, dass die Preissenkungen, die BYD in diesem Jahr durchgeführt hat, doch so Effekt zeigen. Man selber kann damit gut leben, verdient immer noch gutes Geld. Gerade hat die Citigroup die Margenprognosen für BYD angehoben. Also das funktioniert und die anderen leiden drunter.
Da sind wir auch die Dominanz.
Und das ist das Ergebnis. Also, das ist auch sehr erstaunlich. Das sind die Zahlen vom April, die meistverkauften Modelle in China und zwar über alle Antriebsarten hinweg. Mhm. Und da sieht man erstmal, dass von den 10 meistverkauften Autos nur noch 3 Verbrenner sind. Das ist einmal ein Nissan und zweimal ein VW. Lavida, den gibt es bei uns gar nicht. Und der VW Passat auf Platz 10. Und von diesen 7 Elektroauto-Modellen sind bis auf das Tesla Model Y alle von BYD. Also viel mehr Dominanz geht eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, der Marktanteil von BYD wird im Moment sogar noch größer. Und diese Kombination aus noch größerem Marktanteil und wieder steigenden Margen, weil natürlich jetzt auch die Kosten deutlich sinken werden, die Batteriekosten mit BYD in diesem Jahr nahezu halbieren. Und ja, das zeigt sich jetzt auch endlich in der Aktie. Gehen wir nochmal eins zurück. Das ist nämlich der Chart in Euro und da sieht man, da sind wir jetzt hier an so einem Widerstand dran. Aber wenn man in Hongkong-Dollar schaut, an der Heimatbörse, sieht man, dass dieser Widerstand schon gebrochen ist. Vielleicht nochmal kurz den anderen Chart. Mhm. Genau, da sieht man es. Wir sind gestern schon über diesen Widerstand. Hier kann ich gar nicht malen. Ne? Nee. Und man sieht auch schön diesen Aufwärtstrend. Das ist sogar ein Aufwärtstrendkanal. Sieht gut aus. Wie gesagt, es wurde auch Zeit, dass die Aktie mal reagiert. Das liegt jetzt auch ein bisschen daran, dass zuletzt auch wieder positive Analystenstimmen kamen. Das hat lange Zeit gefehlt. Denn ganz ohne Analysten geht es offenbar nicht. Und ich bin mal gespannt. Es sieht wirklich gut aus, dass endlich jetzt auch mal die Aktie auf diese Flut an guten Nachrichten, die es in den letzten Wochen gab, reagiert. Auf 200 Tage sind wir übrigens auch durch. Ach, gut. Okay. Ja, okay. Das habe ich gerade noch mal gesehen.
Roaring Kitty hat wieder geschrien von sich, getwittert. Ja. Ja, das hat wieder mal den GameStop-Chart beflügelt.
Ja, am Wochenende hat er einen Kontoauszug gepostet. Dass er, ich glaube, für 180 Millionen Dollar Aktien von GameStop und Optionen hat, 20er Calls. Ja, daraufhin ist die Aktie, glaube ich, am Montag teilweise um über 80% gestiegen. Das ist aber schon wieder fast weitgehend wieder abgebaut worden. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist nach wie vor, finde ich, das gut, dass Leute an die Börse kommen. Sie sollten halt nur vielleicht nicht unbedingt auf GameStop setzen, sondern auch mal andere Aktien sich anschauen, was sie auch tun werden.
Das haben wir noch an einem anderen Chart, das ist uns so mitgebracht.
Genau. Hier sieht man nochmal den Kursverlauf. Bei GameStop ist es eigentlich immer angebracht, an so Tagen, wo die Aktie mit einem riesen Gap aufmacht, wenn man denn dabei ist, dann auch rauszugehen. Mhm. Und also es ist zum Zocken natürlich super. Riesengroßer Umsatz, sowohl in Deutschland als auch gerade in den USA. Viel Bewegung, aber es hat mit der Firma nun absolut überhaupt nichts zu tun, was da passiert. Das muss man wissen. Und wenn man das weiß und da mitspielen will, dann Feuer frei.
Dann kann man es tun. Jetzt wird uns der Chart offenbar nicht eingeblendet. Nee, vielleicht kommt er gleich noch.
Der war eigentlich ganz schön.
Der war schön. Wir warten noch eine Sekunde.
Der war auch schön.
Da sieht man eben diese dicken roten Kerzen dann auch.
Genau, da sieht man, das war dieser erste Anstieg. Hier kam dieser erste Post von Roaring Kitty. Da ging es einen Tag nach oben und dann den zweiten Tag auch noch. Aber am zweiten Tag hat die Aktie dann im Hoch aufgemacht und dann sieht die rote Kerze ja zumindest deutlich unter dem Hoch geschlossen. Dann ging es runter und jetzt genau das Gleiche. Auch diesmal ging es nur einen Tag rauf und gleich hoch aufgemacht, tief geschlossen. Aber ich glaube, dass das ist nicht der letzte Post von Roaring Kitty
gewesen. Wobei irgendwann der Effekt vielleicht auch nachlässt.
Dass ja, natürlich, man sieht es ja schon. Ne? Es wird schon weniger und
Gut. Na gut, aber wie du sagst, hoffentlich kommen oder bleiben einige dieser Anleger, die jetzt hier wieder Gefallen am Aktienmarkt gefunden haben, dann auch dabei und investieren in andere Werte.
Genau, Robin Hood freut sowieso. Die freut sowieso, die freut alles. Und zwar, die Leute handeln wieder mehr mit Aktien. Kryptos natürlich, das ist ein Riesengeschäftsbereich von Robin Hood. Und der größte Geschäftsbereich von Robin Hood sind übrigens Optionen, damit wird am meisten Geld verdient. Und auch da ist wieder richtig Leben in der Bude, auf Deutsch gesagt. Und das ist natürlich toll. Darüber hinaus bietet man diverse andere Bankdienstleistungen an, Kreditkarte, Sparpläne. Also da ist man sehr gut aufgestellt. Das ist hier auch so, dass die Neo-Broker auch langsam sich vom Broker dann zur kompletten Bank entwickeln. Robinhood macht das ganz ähnlich und ist da auch in einer gewissen Vorreiterrolle. Verdient gutes Geld, hat sehr gute Zahlen gebracht. Die Aktie hat sich zwar jetzt schon, in meinem Report habe ich sie übrigens tatsächlich im November empfohlen, relativ dicht am Tief, ist jetzt bei plus 150%. Aber sagen wir mal so, diese Tiefs waren auch viel zu tief. Eigentlich hätte die Aktie so tief gar nicht fallen dürfen. Zeitweise war sie fast auf dem Cash-Wert. Man hat rund 5 Milliarden Dollar an Cash auch noch. Also hervorragend aufgestellt, profitiert natürlich auch vom hohen Zinsniveau. Das wird vielleicht nicht unbedingt so bleiben, aber mit den großen Zuwächsen, die man jetzt hat an Neukunden und vor allen Dingen, dass auch die bestehenden Kunden wieder mehr handeln, aktiver geworden sind, das hilft. Und ich glaube, die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch, glaube ich, den Langfristchart.
Genau.
Börsengang war im Juli 2021, Ausgabepreis $38, dann ging es mal kurz rauf bis 70. Ja, und man sieht, diese lange Zeit des Leidens, auch der Aktionäre, ist vorbei. Wir haben jetzt mit diesem Anstieg zumindest diese Bodenbildung beendet. Ja, und jetzt ist der Weg frei. Also 40 ist zumindest mal durchaus möglich, sagen wir mal, auf Sicht der nächsten 12, 18 Monate. Mhm. Ja, sieht gut aus. Es sei denn, jetzt das Volumen oder die Lust auf Aktien geht auf einmal wieder verloren schlagartig. Aber das ist, glaube ich, eher nicht zu erwarten. Auch im Kryptobereich denke ich mal, dass da noch einiges vor uns liegt.
Wollen wir nicht hoffen für uns alle.
Genau.
Das macht unser Programm auch wenig Sinn.
Auch nicht so schön,
ja. Dann schauen wir auf TUI.
Ja, auch nicht so schön.
Auch nicht so schön. Wobei die FTI Group ist ja pleite. Könnte das nicht vielleicht ein paar Kunden dann zu TUI?
Ja, denn auch nicht so schön meine ich die FTI Pleite. Wir haben ja da auch einen Kollegen von uns, der eigentlich hätte fliegen sollen.
Ich glaub, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, ein Kollege wollte morgen auf die Malediven und FTI gebucht. Und ja, aber er hat eine Alternative gefunden. Also, soweit ist. Aber trotzdem, es ist natürlich schon ein Drama, wenn der drittgrößte Reiseveranstalter über Nacht insolvent ist. Man hat das in der Branche schon so ein bisschen gemunkelt. FDI war halt sehr preisaggressiv unterwegs, geringe Margen. Ja, jetzt gibt es FDI nicht mehr. Und natürlich, der Markt ist ja da und die Hotels, die FDI gebucht hat, sind jetzt frei. Und es gibt wohl auch schon bei der TUI Anfragen, dass Hotels dann eben wechseln wollen. Und das ist natürlich gut für die anderen Großen. Und TUI ist ja nun die Nummer 1 in Europa. Und das hilft schon dem Geschäft. Der Aktie hat es auch so ein bisschen geholfen. Zumindest die 7 Euro ist wieder erreicht worden. Es ist aber trotzdem komisch, dass die TUI einfach nicht so richtig in Gang kommt, die Aktie. Denn das Geschäft läuft ja nun wieder. Die Urlaubsreisen sind jetzt auch nicht gerade günstig. Wenn man mal einen Urlaub plant, dann sieht man das sehr gut, dass es richtig viel Geld kostet. Insoweit ist es eigentlich kaum nachvollziehbar, dass nicht mehr geht, sowohl beim Geschäft als auch beim Aktienkurs. Aber die FDI-Geschichte unterstützt so ein bisschen. Insoweit finde ich das eine ganz spannende Geschichte. Ich denke mal, irgendwann wird auch bei TUI, auch bei der Aktie, der Knoten platzen.
Dann haben wir noch einen letzten Wert für heute mit dabei, Bayer. Es gibt jetzt wieder mal einen Glyphosat-Rechtsstreit, wo es jetzt positiver aussieht für Bayer. Man muss fast 2 Milliarden Dollar weniger Strafe zahlen. Aber ich habe völlig den Überblick verloren, wie viel.
Also es war jetzt ein Urteil, es ist Wahnsinn, was sie da für Beträge auszahlen. 2,25 Milliarden Dollar sollte der Kläger erhalten. Das ist jetzt reduziert worden auf 400 Millionen, was immer noch ganz ordentlich ist. Also auch für Bayer ist es immer noch eine recht große Summe. Natürlich, klar, ist es ein Erfolg, wenn man weniger zahlt, aber selbst diese 400 Millionen, damit gibt sich Bayer natürlich auch nicht zufrieden. Man legt Berufung ein, will Verfahrensfehler gesehen haben. Insoweit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber das Problem nach wie vor ist bei Bayer, es gibt immer noch über 50.000 offene Fälle, offene Klagen, die noch verhandelt werden müssen oder man einigt sich außergerichtlich, wie auch immer. Man hat jetzt schon 13 Milliarden bezahlt, es wird sicherlich noch einiges mehr werden, aber natürlich der heutige Tag, das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm wird. Und die Aktie hat ja nun auch schon mächtig an Wert verloren. Also man sieht hier auch ebenfalls, ein bisschen wie Robin Hood, nur ein bisschen kurzfristiger, dass die Aktie so versucht, einen Boden zu bilden, irgendwo unterhalb der 30-Euro-Marke. Und wenn es dann über die 30 nochmal gehen sollte, dann ist auch mal wieder eine Erholung möglich. Wie gesagt, das Glyphosat-Thema ist nicht vom Tisch, definitiv nicht. Aber es nähert sich zumindest dem Ende. Und es gibt jetzt auch seit Anfang des Monats einen neuen Firmenchef. Auch das könnte so ein bisschen auf Erholung hindeuten. Insoweit finde ich es ganz spannend, hier vielleicht durchaus mal auf eine kleine Erholung zu setzen. Denn wenn die 30-Euro-Marke fällt, dann sind wir zumindest, kann es bis 36 gehen, also 20% kann man da durchaus mal mitnehmen. Also als Langfristanlage tue ich mich sehr schwer, aber als Spekulation auf eine Erholung ist das durchaus interessant.
Aber wohl Langfrist, da sehen wir noch den
Langfristchart. Genau, da sieht man mal 2018, da waren wir noch bei 100, da war die Übernahme von Monsanto. Und da ging das Drama los. Und das ist natürlich verheerend. In 5 Jahren hat sich die Aktie gedrittelt. Ich weiß gar nicht, was der DAX in der Zeit gemacht hat, aber eine schlechtere DAX-Aktie würde man, glaube ich, in dem Zeitraum nicht finden. Ja, schade. ohne Glyphosat, ich weiß nicht, aber ja, da werden wir...
Das wäre so spannend zu sehen.
Ja, das wäre wirklich mal spannend zu sehen.
Ja, gut, wissen wir nicht.
Könnt's aber jetzt so. Als Zock auf eine Erholung ist das, glaube ich, vielleicht gar nicht so uninteressant.
Okay, gut, dann war es das für heute.
Das war's schon.
Okay. Das war's schon.
Ach, schade.
War viel, war genug. Jetzt nochmal, wer noch mehr von dir hören und lesen vor allem will, eher lesen, meinundreport.de, da gibt es dann deinen Börsenbrief. Genau. Danke für heute, Alfred. Gerne. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.